Shift FM News. Berichte über den Stand der ersten auf dem Mars angesiedelten hybriden Dorfgemeinschaften durch die Verkürzung der Reisezeit von 15 auf mittlerweile 5 Monate im bemannten Flug konnte die Besiedlung unseres rostigen terrestrischen Nachbarn 4 Jahre früher als geplant beginnen. Ein Shift FM Journalistenteam wird exklusiv aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt berichten.
Shift FM zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.
Hallo Clara.
Hi Marie.
Wie schön, dass wir hier zusammen diese Sendung für Shift FM moderieren.
Ich freue mich auch. Wir waren ja ganz zu Beginn dabei, denn Shift FM feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Wer hätte das damals gedacht?
Unser Interview mit den heute weltweit bekannten Cyberräubern aus unserer gemeinsamen Studienzeit, lang ist's her, senden wir heute als Archivmaterial.
Ja, denn das Interview ist für uns wie eine Art kleiner Archivschatz, den wir heute nochmal für unsere Hörer da draußen heben.
Die Cyberräuber waren schon damals, im Jahr 2020, Vorreiter auf dem Gebiet des crossmedialen Theaterschaffens.
Und so beschrieben sich die beiden damals selbst.
Wir heißen Cyberräuber, weil wir uns nach unserem ersten Projekt benannt haben. Und dieses erste Projekt heißt Cyberräuber, weil wir die Räuber von Schiller in einer VR-Version gemacht haben. Und wir nach vielen Hin und Her uns dann auf diesen Namen geeinigt haben. Tatsächlich eigentlich mit dem Veranstalter.
Also für mich heißen wir auch Cyberräuber, weil wir viele Dinge aus der Realität ins Digitale holen. Und übersetzen, sei es denn Bühnenbilder oder Schauspieler oder Ideen. Und wir dabei aber eigentlich gar nichts klauen, sondern was man so sozusagen digitalisiert, kann trotzdem weiterleben, ohne dass das Original davon beschädigt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, was wir machen, ist, wir versuchen ganz stark das Theater zu digitalisieren und aber auch in der Digitalisierung quasi Theater zu betreiben. Das heißt, wir machen nicht nur Theater in der virtuellen Realität, sondern wir benutzen Technologien und Werkzeuge der virtuellen Realität auch auf der klassischen Theaterbühne und versuchen beides einander anzunähern, um eigentlich am Ende viel zu lernen über beide Medien, also über das Digitale und über das Theatrale.
Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung zum Thema VR. Also wir waren beide bei einer, wie hieß das nochmal, im Fraunhofer-Institut. Die haben quasi ihre neue VR-Kamera vorgestellt und haben dabei ein Symposium gemacht zum Thema VR, was aber im Grunde genommen sich eigentlich eher in die Richtung 360-Grad-Video entwickelt hat. Es waren eine Menge Leute da aus dem Film- und Videobereich und Marcel und ich haben lustigerweise, also einfach zufällig nebeneinander gesessen und hatten bei sämtlichen Vorträgen ganz häufig dieselbe Reaktion im Sinne von, hey, das ist alles falsch, das geht doch ganz anders.
Also ehrlich gesagt hab ich auch ein bisschen überreagiert, muss ich zugeben, weil die Moderatorin, ich weiß nicht aus welchem Grund auch immer, plötzlich ein bisschen anfing zu spekulieren über die Zukunft von VR und so ein paar Sachen gesagt hat, die ich so nicht stehen lassen konnte. Und ich dann halt einfach aufgestanden bin und gesagt habe, ich glaube halt ganz stark daran, dass das Soziale das Wichtige ist bei VR. Ich glaube nicht daran, dass es eine gute Idee ist, Leute einfach in so eine Brille zu stecken und dann zu vergessen. Ich glaube eher daran, dass Menschen zusammen solche Brillen aufsetzen können und dann eben zusammen Dinge erleben können und sich austauschen können. Und da an diese Zukunft sozusagen glaube ich und an der möchte ich arbeiten. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, an dem vielleicht auch Björn gemerkt hat, dass unsere Ziele nicht ganz unähnlich sind. Wir haben auf jeden Fall dedizierte Stücke gemacht für Kinder oder für Jugendliche. Das heißt, das ist dann klar gesetzt, aber dann gibt es trotzdem viele Eltern und Ältere, die sich das mit angucken können natürlich. Und was andere Sachen angeht, wie zum Beispiel unsere Freischützoper, ist es halt natürlich tatsächlich auch dann der Operngänger, der dann auf einmal sich mit digitalen Sachen auseinandersetzt, was er sonst nicht würde, weil Oper ist ja eigentlich ein sehr klassisches Medium mit sehr strikten Regeln manchmal. Und ich glaube, in den letzten Jahren oder seitdem wir wirken und arbeiten, haben wir viele verschiedene Menschen, vor allen Dingen viele ganz junge und auch viele ganz ältere, mit diesem Digitalen quasi in Kontakt gebracht, und das auf Arten und Weisen, die normalerweise nicht stattgefunden hätten. Also ich bin immer wieder sehr stolz darauf, wenn ältere Leute extra für digitale Aufführungen und sowas dann auch weite Strecken zurücklegen und sich inkludiert fühlen. Und das Allerwichtigste ist, wenn es ihnen Spaß macht und sie am Ende auch rauskommen aus den Erfahrungen und sagen, das hat super funktioniert. Das heißt, eigentlich wollen wir allen Menschen und allen Altersgruppen die Sachen ermöglichen. Also es gibt keine direkte Zielgruppe.
Viele Menschen wollen ins Theater gehen, sie wissen es nur nicht. Also das heißt, eigentlich gibt es, glaube ich, eine viel, viel größere Zielgruppe für Theaterkunst, als das gemeinhin so angenommen wird. Und da fänden wir schön, wenn man diese Leute, die Nichtgänger sozusagen, die Nicht-Theatergeher, auch erreichen kann.
Wir benutzen halt Geräte, also zum Beispiel auch mal eine VR-Brille auf der Bühne, wo solche Sachen dann natürlich relativ reibungslos funktionieren. Wir haben aber auch uns mit so Projektoren auseinandergesetzt und haben die dann halt auch relativ clever arrangiert, dass man so ein bisschen eine 360 Grad oder zumindest eine Rundumsicht hat von diesen Welten. Und wir versuchen das die ganze Zeit eben genau so zu machen, dass man nicht allen Leuten 500 Brillen aufsetzen muss. Aber wir sagen natürlich auch, das kann man machen. Also das heißt, wir versuchen auch auf der Bühne die Fantasie der Menschen nicht auszuschalten oder zu ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen immer punktuell Sachen Leuten zu visualisieren und denen dann quasi auch die Fantasie zu stimulieren. Und dann schalten wir aber solche Sachen auch ganz gerne wieder ab. Das heißt, es ist immer eine gute Mischung aus den Sachen.
Wir haben bei euch das Fuchs-Logo entdeckt. Und wir haben uns gefragt, was hat es mit dem Fuchs-Logo auf sich?
Das ist natürlich der schlaue Fuchs. Ich habe das einfach auch entlehnt, so ein bisschen immer gesehen, den ganzen Technologien, weil Google und alle möglichen Leute versuchen ja auch immer zu sagen, do no evil. Und der Fuchs ist ein unglaublich nettes und freundliches Wesen sozusagen und kommt halt auch aus den Märchen her. Und ich empfinde uns halt auch immer so, wir versuchen möglichst nicht in irgendeiner Form sozusagen bedrohlich zu wirken, sondern wir sind ganz nette Typen.
Nun hören wir ein Musikstück von Micha Kaplan, das für Fragmente Digital Freischütz von den Cyberräubern komponiert wurde.
Thank you.
Wir haben damals eine bunte Fragerunde mit den beiden gemacht. In ein paar Fragen und Antworten hören wir noch mal rein.
Ich bin in Lahr in Westfalen geboren und weil meine Eltern mich haben wollten.
Ich bin in Hoyerswerda geboren und als ich geboren wurde, habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum. Also ich habe das bis heute noch nicht rausgefunden sozusagen. Weil ich bin ja eigentlich in Sachse sozusagen, aber man merkt es nicht.
Seid ihr eher Optimisten oder Pessimisten?
Pessimismus, bitte. Kommt aber auch drauf an, wer fragt.
Ich habe immer gedacht, ich wäre ein Pessimist, aber es hat sich herausgestellt, dass ich ein Optimist bin.
Wovon werdet ihr gerade abgehalten?
Battlefield spielen.
Auf dem Balkon sitzen und Erdbeeren essen von einem Opa hier um die Ecke, von dem ich die gekauft habe, vertrauenswürdig.
Wofür seid ihr mittlerweile definitiv zu alt?
Battlefield.
Blöd, Mann. Bunte T-Shirts.
Gebt mir euer bestes Rezept gegen Langeweile.
Kinder haben.
Weiß ich nicht. Also Langeweile ist tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen. Aber ich weiß nicht, woran es liegt.
Wie bleibt ihr up to date?
Kinder haben. Und arbeiten.
Social Media, tolle Blogs, Twitter, all die Tools sozusagen. Und eine kleine Prise TikTok.
Wer war ein Held oder Heldin oder Star eurer Jugend?
Harrison Ford und Sandra Bullock. Jetzt kommt's raus. Ehrlich gesagt, mir gefällt dieses Interview nicht. Björn lernt viel zu viel über mich.
Ja, ja, ich lerne eine Menge über dich. Und ich versuche immer, möglichst wenig preiszugeben.
So sind wir.
Worüber streitet man sich mit euch?
Die Streitgründe sind so individuell, glaube ich.
Es wird sich bei uns auch gerne noch gestritten, ob wir das Theater abschaffen wollen.
Oh ja.
Da redet man gerne drüber oder generell, ob wir sozusagen die bösen Digitalen sind und jetzt immer alles digitalisieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist auch gerne mal ein Streitpunkt. Ist auch sehr lustig.
Ich weiß gar nicht so genau, ist es ein Streitpunkt, Marcel, oder ist es eher ein Vorwurf und einfach dann, wenn man drüber redet, also wenn man den Vorwurf sozusagen hat und man ihn packen kann, dass man dann eigentlich gar nicht mehr streitet, sondern diskutiert?
Ich würde noch weitergehen. Das ist kein Vorwurf, das ist eigentlich eher eine Angst. Eine Urangst.
Oder so. Mhm.
So ein bisschen das Neue und das Alte.
Nächstes Mal ein anderer Ort für den Lockdown und wenn ja, welcher?
Vielleicht so ein Multimillionen-Dollar-Bunker. Ich habe gehört, die sollen ganz cool sein. So mit so Fenstern aus Displays und so. Ja.
Boot.
Was behaltet ihr noch immer, obwohl ihr es nicht braucht?
Sehr viele Bücher.
Mein Mut, jeden Morgen aufzustehen.
What?
Was würdet ihr gerne erzählen, wurdet aber noch nie gefragt?
Die Geschichte von uns, also von den Dingen, die wir nicht erzählen können, die ständig passieren, sozusagen. Also das ist eine endlose. Wir reden immer davon, dass wir mal irgendwann eine Biografie schreiben oder sowas. Und dieses Buch sozusagen ist schon sehr voll. Und es wäre toll, wenn irgendeiner mal fragen würde, was sind so die Sachen, die ihr gerne erzählen würdet, aber wenn keiner fragt, sozusagen.
Die wir aber auch nicht wirklich öffentlich beantworten können, sondern nur in der Autobiografie.
Oder ja, aber es ist ja Wunschdenken. Genau.
Oh, ich weiß nicht so genau. Ich habe immer den Eindruck, dass ich die Dinge, die mir am Herzen liegen und die ich möchte, dass Leute sie wissen, dass ich sie auch erzähle. Ob man mich fragt oder nicht.
Also eine Sache ist mir einfach passiert bei unserem letzten Stück, dem Prometheus in Linz. Da ging es halt um eine künstliche Intelligenz, mit der wir experimentiert haben. Die erzeugt künstliche Menschen. Also die erzeugt quasi Fotos, die einfach tatsächlich so aussehen wie echte Menschen. Und man kann das einfach nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt sozusagen von der Maschine erzeugt wurde oder ob das einfach ein Profilbild ist auf Twitter. Und ich habe mir wahnsinnig viele von diesen künstlich erzeugten Menschen generiert und angesehen und hatte einfach irgendwann so eine wahnsinnige Epiphanie. Ich hatte irgendwann das Gefühl, da die Maschine einfach endlos weiter diese Menschen generiert und auch nie damit aufhören würde, wenn ich mit den Stecker ziehe, dass irgendwann in diesen unendlichen Daten wahrscheinlich ich mir selber begegnen würde. Und in dem Moment ist mir ein bisschen klar geworden, persönlich, dass ich vielleicht gar nicht so eine besondere Schneeflocke bin, wie ich mir das immer ausgedacht habe, und dass wir vielleicht alle nicht so eine besonderen Schneeflocken sind und dass unser Leben und unsere Existenz für uns selber was Besonderes ist und für die anderen Menschen und die Verbindungen, die wir da haben. Aber das sozusagen, wenn der Computer das berechnen kann, wenn der Computer alle Menschen sozusagen finden kann visuell, dann öffnet mir das eben eine Perspektive, die ich niemals gehabt hätte, wenn ich jetzt in einem Labor gearbeitet hätte oder in einer Forschungseinrichtung, wo ich mich mit Artificial Intelligence auseinandersetze. Das konnte nur passieren, weil wir Theater und Forschung und Technologie miteinander vermischen und vermengen im Reagenzglas und das dann durchschütteln und dann dabei Sachen rauskommen. Manchmal fliegt es uns auch um die Ohren, aber meistens entstehen da tatsächlich neue Ideen und Produkte und neue Perspektiven. Und wenn ich kann oder wenn wir können, dann versuchen wir die halt auch irgendwie rüber zu retten, auf die Bühne, in die Narration und in die Erzählung. Und ja, das sind da einfach Sachen, die einen berühren und die kann man nicht eins zu eins übersetzen. Und die würde man dann eben eigentlich gerne aufschreiben in so ein Buch voller Anekdoten und Ideen und Geschehnisse. Genau, und das wäre eine davon, von diesen vielen.
Yeah.
Die beiden Cyberräuber haben damals im Gespräch mit uns von ihren damaligen aktuellen Aufführungen erzählt.
Unser aktuellstes Projekt ist das Cyber Ballett, ein Projekt, was wir im Herbst dann zur richtigen Premiere bringen werden. Eine Auseinandersetzung zwischen Tanz, virtueller Realität und künstlicher Intelligenz über eine künstliche Intelligenz, die wissen will, wie es ist, im Raum zu sein, die tatsächlich einen Körper zu haben, sich bewegen zu können. Und dieses Projekt ist eigentlich, wie soll man das sagen, ist nicht so realisiert worden, wie wir das ursprünglich vorhatten. Wir wollten im April Premiere feiern in Karlsruhe. Da ist uns der Virus, das Virus, whatever, die Pandemie dazwischen gekommen. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, das Ganze in den Cyberspace zu verlagern. Das heißt, diese ganze Vorstellung findet inzwischen auf einer Social VR-Plattform statt, vor Live-Publikum als Live-Performance, aber halt genau, nicht im realen, sondern im virtuellen Raum.
Wir haben das sozusagen mit mehreren Medien verschaltet. Das heißt, man kann ganz klassisch den Stream sozusagen auch davon angucken. Das heißt, man hat dann eben YouTube oder Twitch und kann damit dabei sein. Das ist natürlich am wenigsten reaktiv. Also das heißt, da kann man dann zwar per Chat irgendwie interagieren, aber ist natürlich nicht drin. Wenn man sich dann aber eine Software wie VRChat runterlädt, dann braucht man auch kein Headset oder sowas. Da reicht vollkommen Computer aus. Das ist ein bisschen vergleichbar wie so ein First-Person-Shooter von der Steuerung. Also es gibt eben die Möglichkeit, im Raum sich auch zu bewegen, mit der Maus umzublicken, teilweise auch die Möglichkeit zu interagieren. Und die letzte, sozusagen die voll realisierte Version ist dann, man setzt eben die VR-Brille auf und taucht halt mit ein und ist Teil des Ganzen. Und das heißt, gerade auch weil wir wissen, dass aktuell noch nicht alle Menschen über VR-Brillen verfügen oder sich die auch nicht leisten können und so weiter und so fort, machen wir das erstmal multiplattform und nicht plattformspezifisch. Und das ist aber wahrscheinlich, wird in Zukunft auch erstmal immer so bleiben, weil wir ja vielen Leuten den Zugang ermöglichen wollen und den auch immer möglichst niederschwellig und barrierefrei gestalten wollen.
Wir haben sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Im ersten Schritt mal, wir haben, habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir eigentlich im Herbst damit Premiere haben. Wir haben aber dennoch den Probenprozess öffentlich, also teilweise öffentlich gemacht. Hintergrund war da, dass wir gesagt haben, wir befinden uns auf einer neuen Plattform, also mit ganz anderen neuen Regeln, wo wir bestimmte Voraussetzungen oder wo wir bestimmte Bedingungen nicht mehr voraussetzen können. Also konkret, wenn man ins Theater geht oder ins Ballett geht, dann gibt es haufenweise gelerntes Wissen für die ZuschauerInnen. Also zum Beispiel, wo ist das Theater, wo, weiß ich nicht, wie komme ich da hin, gibt es einen Parkplatz, wie kriege ich ein Ticket, wo muss ich mich hinsetzen, wie verhalte ich mich im Theaterraum und so weiter und so fort. Alles das ist gelerntes Wissen, das ist nicht einfach so da bei uns, aber das haben wir halt alle oder die Leute, die hin und wieder ins Theater gehen. Häufig auch Leute, die eigentlich nicht ins Theater gehen, wissen zumindest irgendwie so, okay, das ist eine Veranstaltung, die funktioniert so und so. In diesem Fall ist es halt anders, ne? Also der Zugang ist anders, wie betrete ich sozusagen das Gebäude, wo das stattfindet, wie betrete ich die Bühne, wie verhalte ich mich auf der Bühne, alles das ist neu. Und da gibt es eigentlich erstmal keine Regeln. Natürlich gibt es gesellschaftliche Konventionen, auf die kann man sich irgendwie beziehen. So, und das habe ich jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, das ist so eine neue Art von Theater und auch so eine neue Art von Bühne, dass wir gesagt haben, das müssen wir gemeinsam mit dem Publikum lernen. Wir wissen gar nicht, wie sich Besucherinnen auf der Bühne verhalten, weil, sagen wir mal so, im Normalfall ist es ja so, wenn ich mir ein Ballett angucke, also es gibt immersives Theater und es gibt auch partizipatives Theater, aber wenn ich im Normalfall würde ich jetzt nicht den Impuls haben, mich selber mit auf die Bühne zu stellen und mich sozusagen umtanzen zu lassen oder sogar mitzutanzen. Aber in einem Medium wie VR, wo ich quasi selber verkörpert bin, mit einem Avatar auch teilnehmen kann, wird das auf einmal zu einer realen Möglichkeit und vielleicht auch zu einer großen Chance, das so zu machen. Alles das muss man lernen. Und das sind so die Dinge, die, glaube ich, mit am aufregendsten sind. Wie schafft man neue Regeln oder neue Konventionen oder will man die überhaupt? Man muss andauernd was entscheiden und überlegen.
Ich wollte vielleicht auch noch was hinzufügen. Für mich war das halt auch ein besonderer Moment, als ich zum ersten Mal halt auch einem Informatikerfreund von mir Teile von der Installation gezeigt habe und er halt einfach gesagt hat, dass er sowas noch nie gesehen hat in seinem Leben und dass er einfach auch nicht versteht, warum nicht viel mehr Leute das machen. Und da ist mir aufgefallen, dass das auch tatsächlich so ein bisschen unser eigentlich Anstreben ist oder unser Wunsch. Wir sind nicht irgendwie die hohen Herren, Zauberer, die irgendwo auf dem Elfenbeinturm hockend quasi irgendwas entwickeln wollen, was nur uns gehört. Ich träume und wünsche mir eigentlich auch viel mehr noch Zusammenarbeit, diese Prozesse zu öffnen und vielen anderen Menschen, also einmal natürlich erstmal überhaupt die Möglichkeiten zu zeigen, weil die oft nicht quasi nachvollzogen werden können oder einfach nicht auf dem Schirm sind und dann natürlich aber auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, da drin sich auszudrücken und damit zu arbeiten und zu forschen vor allen Dingen.
Wie einfach oder schwer war das, eure Projekte ans Theater zu kriegen, dafür zu begeistern?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Letzten Endes, es war schwer. Wir haben allerdings sehr schnell die Möglichkeit zumindest bekommen, diese Demo zu machen, besagte Cyberräuber. Und das hatte aber mit Theater, also mit ans Theater bringen, noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern das Einzige, was wir da als Chance hatten, war quasi einem Theater, einem Fachpublikum zu zeigen, was wir für Möglichkeiten sehen innerhalb von virtueller Realität. Und dann hat es eigentlich auch noch mal 1,5 Jahre gedauert, bis wir so unser erstes richtiges Theaterprojekt gemacht haben. Also es war schon schwer. Also im Nachhinein sieht es eigentlich eher leicht aus, weil wir dann seitdem eigentlich relativ regelmäßig mit ganz unterschiedlichen Theatern gearbeitet haben, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und in sehr unterschiedlichen Projekten. Aber ich glaube, der Anfang war schon relativ schwierig.
Ich würde vielleicht auch nochmal auf die Frage antworten. Ich würde nämlich auch mit einem Jein antworten. Also es gab so Dinge, die waren auf jeden Fall sehr schwer. Und zwar war das vor allen Dingen erstmal die Softwareentwicklung. Also erstmal überhaupt mit einer Plattform anzufangen. Dann so die ersten Schnittstellen auch herzustellen zwischen Theaterschauspielern und Regie und dann über diese Möglichkeiten zu reden, ohne dabei den Kopf zu verlieren und vor allen Dingen ohne dabei das Theater aus dem Fokus zu verlieren. Und das Zweite, was aber dann teilweise doch so war, war, dass wir in manchen Momenten zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und dann halt auch viele Theatermacher zumindest offen sind und ein großes Interesse haben, auch für das Digitale und für Möglichkeiten, Narrationen zum Ausdruck zu bringen. Und da gab es dann schon auch bestimmte Momente, in denen es auf einmal wieder schneller voranging und andere Momente, wo es quasi nicht so schnell voranging und aber auch oft einfach anstrengend war. Man musste halt viel arbeiten an Sachen.
Die folgende Musik komponierte Max Nübling für Meet Juliet, Meet Romeo von den Cyberräubern.
Thank you.
Also unsere erste Brille tatsächlich war eine Sachbezahlung für ein Projekt sozusagen. Da konnte kein Geld, also das weiß Björn noch nicht mal. Unsere erste VR-Brille ist quasi nicht von mir wirklich persönlich gekauft worden, sondern ich hatte die Wahl zwischen Geld kriegen und so eine Brille kriegen. Und dann habe ich halt gesagt, die Brille ist mehr wert als Geld sozusagen. So gab es die erste HTC Vive für uns.
Also letzten Endes ist es schon so, wir hatten irgendwie natürlich jeder vielleicht einen Computer und so weiter. Marcel hatte zum Beispiel diese Brille. Wir hatten beide, glaube ich, auch schon so eine Oculus DK2. Aber so im Grunde ist das alles im Laufe der Projekte dazugekommen. Wir haben für unser erstes Projekt, also wie gesagt, die besagten Cyberräuber, haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Aber das war dann eher so im Maßstab von, da haben wir, glaube ich, ein Drittel oder so der wirklich entstandenen Kosten mitdecken können. Und den Rest haben wir irgendwie aufgetrieben oder halt natürlich sowieso im Wesentlichen umsonst gearbeitet.
Wir versuchen tatsächlich auch immer mit möglichst wenig viel zu erreichen. Und das Schönste ist, wenn es dann immer so aussieht, als wäre es ganz viel und ganz teuer und sowas. Aber tatsächlich glauben wir ehrlich gesagt daran, dass das nicht mit Geld unbedingt alles immer bezahlt werden muss. Man muss einfach ja, clever sein, um wie der Fuchs sozusagen, um das hinzukriegen.
Genau, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, natürlich mit dem Punkt, dass wir immer gesagt haben, also wir sind ja ursprünglich keine Theater, oder wir kommen ja nicht aus dem Theaterbetrieb, beide nicht. Und die Wahrnehmung von uns, die auch, glaube ich, richtig ist, war immer, dass im Theater eigentlich nicht so wahnsinnig viel Geld da ist. Und insofern war auch von Anfang an klar, dass wir, wenn wir mit Technologie arbeiten, dass das eigentlich immer nur Technik, Hardware oder Software sein darf, die im Grunde schon da ist und die zwar, also die wirklich auch Konsumertechnologie ist. Also sozusagen im übertriebenen Sinne, ich kann in einen Laden gehen und kann das da jederzeit kaufen. Natürlich ist es so, dass es immer auch Hochtechnologie gibt und irgendwie Cutting-Edge-Forschungsprojekte, mit denen man dann interessante und spannende Sachen machen kann. Das ist klar. Für uns war aber immer wichtig, weil wir halt auch mit Theatern und auch mit freien TheatermacherInnen zusammenarbeiten wollten, war immer klar, wir können nicht mit Zehntausenden oder noch höheren Budgets sozusagen agieren, sondern es muss funktionieren mit einer Technologie, die bezahlbar ist. Und das wäre vielleicht, ich glaube, das ist auch gerade Marcells Anliegen, dass man eigentlich zeigen kann, dass man mit der Technologie, die da ist und die günstig ist, immer schon eine ganze Menge machen kann. Man wundert sich.
Ja, genau. Und dass es vor allen Dingen auch funktioniert und robust ist und vertrauenswürdig ist und man nicht immer einen Bluescreen kriegt oder sowas, das sind ja auch so Dinge, wofür viele Leute vor Angst haben. Also, dass Technik nicht zuverlässig funktioniert am Ende.
Zeitpunkt fragten wir sie noch, ob denn 500 VR-Brillen für das Publikum die Teilnahmevoraussetzung seien.
Nee, also eigentlich ist der Punkt der, dass es überhaupt auch gar nicht erstrebenswert ist. Ja, also ich glaube, das war mit so einer unserer ersten, also es war mal ein interessantes Gespräch. Wir waren also wirklich tatsächlich in einer Intendanz und dann war es so nach dem Motto, wie stellt ihr euch das denn vor? Soll ich jetzt, ich wäre hier, unser größtes Haus hat 500 Plätze, soll ich jetzt 500 VR-Brillen kaufen? Und dann haben wir eigentlich darauf geantwortet, dass das schon sozusagen ein völlig falsches Verständnis ist von dem, was eigentlich VR als Medium ist und kann. Ja, wir wollen ja eins gerade nicht. Wir wollen ja nicht die Leute an irgendeinen Platz sozusagen fesseln, schon gar nicht in einer Theatersituation, wo der Stuhl so gebaut ist, dass man nur in eine Richtung gut gucken kann. Und dann sozusagen eigentlich nur, wie soll ich das sagen, einen gelenkten Blick haben, also sozusagen die VR-Brille nutzen als ein besonders gutes Instrument, spektakuläre 3D-Dinge den Leuten so zu zeigen, dass sie halt, also dass man sicher ist, dass sie das auch sehen, was man selber möchte, dass sie sehen. Sondern VR funktioniert dann am allerbesten, wenn ich als Benutzer, als Benutzerin den Eindruck habe, ich bin wirklich irgendwo anders. Und dieses Ich bin irgendwo anders, das hängt, also zumindest meiner Meinung nach, extrem damit zusammen, dass ich und wie beschränkt auch immer das Gefühl habe, dass ich Handlungsmacht habe, dass ich in der Lage bin, etwas zu tun oder zu entscheiden. Das kann schon, wie gesagt, sehr beschränkt sein. Das kann einfach nur sein, dass ich mir meine eigene Perspektive, meinen eigenen Blickwinkel suche. Aber das ist meine Entscheidung. Das heißt, wenn ich mich entscheide in so einem 360-Grad-Film, dass ich mir einfach das nicht angucke, was der Regisseur, die Regisseurin mir zeigen will, dann ist das meine Entscheidung. Dadurch funktioniert VR. Und deswegen ist sozusagen auch dieses Medium eigentlich ganz anders als ein klassisches Theater, wo ich den Blick lenke, genauso wie im Kino. Ja, wo ich sozusagen den Leuten mit allen möglichen Raffinessen und Techniken und gelernten Techniken sage, das und das ist jetzt wichtig, merkt euch das für später. Hier entsteht jetzt gerade folgende Emotion, die du empfinden sollst. Und VR funktioniert nicht unbedingt so. Auch, aber nicht unbedingt. Und deswegen ist das überhaupt gar nicht erstrebenswert, 500 Menschen im Theater eine Technologie draufzusetzen, mit der sie dann auf eine besondere Art und Weise irgendwo eintauchen. Sondern wir müssen eigentlich hinbekommen, dass vielleicht 500 Leute teilhaben an so einem Stück. Und diese Teilhabe ist dann eine ganz andere, als sie normalerweise im Theater haben würden.
Das Theater, das verstehen aber viele falsch, das ist ja schon digital. Also Theater arbeitet schon seit einer relativ langen Zeit jetzt auch mit Videoprojektoren und hat halt auch einen Ton, der teilweise vom Band kommt, teilweise live ist. Also Theater hatten schon, also ehrlich gesagt schon das Bauen von einem Amphitheater ist Technologie, wenn man da quasi die Bühne so ausrichtet, dass möglichst viele Leute das gesprochene Wort gut verstehen können oder der Gesang sich ordentlich entfaltet. Und wir machen das auch. Also wir nutzen sozusagen auch Technologien, aber nicht nur exklusiv. Es geht uns natürlich auch am Ende immer um das finale Produkt. Wir wollen natürlich auch immer, also es macht keinen Sinn, auf alles wie mit einem Hammer sozusagen jetzt VR drauf zu hauen und damit zu arbeiten, sondern wir haben unser Spektrum in den letzten Jahren halt auch wahnsinnig erweitert und arbeiten und experimentieren auch viel mit anderen Abkürzungen, also eben nicht nur VR, sondern auch mit AR und mit AI. Und haben halt festgestellt, dass das gerade auch das Theater ein wundervoller Ort ist, mit diesen Technologien zu experimentieren und mit diesen Technologien zu forschen und vor allen Dingen sehr stark menschzentriert zu forschen, weil eben das Theater ist ein Ort, wo Menschen spielen und wo Menschen wirken. Und das erzeugt manchmal immer einfach dann diesen falschen Eindruck, als wenn wir sozusagen nur immer am Ende die Technologie nach vorne bringen wollen. Und das ist ehrlich gesagt ganz und gar nicht das Ziel der Übung.
Ja, weil bei euch das Live-Ereignis so im Vordergrund steht.
Ja, weiß ich gar nicht so genau, sondern ich glaube eher, dass an der Stelle die Zuschauererfahrung oder die Erfahrung an sich, die Teilnahme sozusagen im Vordergrund steht. Nicht alles, was wir machen, ist live.
Oder auch die Qualität der Erfahrung, weil was uns, glaube ich, immer am Herzen liegt, ist, dass Leute tatsächlich auch vielleicht Dinge sehen, die sie so noch nie gesehen haben, die ihre Perspektive erweitert und die ihnen auch hilft, die selber noch mal ein bisschen zu hinterfragen. Und das treibt halt an. Deswegen ist es für mich auch ganz schwer zu sagen, was ist denn jetzt das Allerwichtigste? Weil alle Dinge spielen, also als Designer sehe ich das immer so, dass alle Dinge miteinander funktionieren müssen. Und für mich ist auch die Frage, was ist denn live? Also wenn jemand eine VR-Brille aufsetzt und da drin plötzlich ganz alleine selber einen Ort explorieren kann und erforschen kann, dann ist das für den da in diesem Moment echt und live und er erfährt das gerade in dieser Sekunde. Deswegen, ich bin ein ganz großer Freund davon, ganz viele Begriffe, die wir im Theater benutzen, zu hinterfragen und sich zu fragen, ob nicht der Regisseur vielleicht auch eine andere Person sein kann, eine andere Funktion sein kann, ob live oder was Liveness bedeutet, nicht auch anders stattfinden kann. Und all das ist immer wieder, also ich persönlich, da ich ja auch nicht vom Theater komme und das auch nicht studiert habe, finde, das Theater ist tatsächlich auch ein Ort, wo man spielt, wo man ausprobiert und wo man Sachen hinterfragt. Und oft passieren dabei Dinge und auch sehr spannende Dinge.
Die Cyberräuber komponierten für Prometheus Unbound selbst ein Musikstück. Hiermit möchten wir uns für heute verabschieden.
Wir wünschen Shift FM herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Bestehen und grüßen die Cyberräuber, die wir als Studentinnen in einem digitalen Interview im Jahr 2020 kennenlernen durften.
10.02.2020. Liebes Tagebuch, gestern sollte ein schwerer Orkan über Deutschland ziehen und für schwere Verwüstungen sorgen. Ja, richtig, er sollte.
Gestern um 1 gab's Gewitter oder auch keins.
Und deshalb kursieren auch im letzten Mal wieder lustige Memes über Sturmtief Sabine. Dann noch der Frauenname dazu, für viele ein gefundenes Fressen.